20 Jahre Musikfestival Heidelberger Frühling seit 1997. Am Anfang hieß es noch nicht so, es war noch klein. Aber Thorsten Schmidt, der heutige Intendant und schon seit vielen Jahren, konnte man sich damals vorstellen, was das für einen Weg nehmen könnte? Es war ja einfach mal so ein Versuch, ein paar festliche Musiktage hier zu bieten in Heidelberg.
Vorstellen nicht wirklich. Wir haben ja damals wirklich als Graswurzelbewegung begonnen. Es gab die Idee, was sein könnte. Wir waren damals alle davon überzeugt, dass Heidelberg ideale Voraussetzungen als Festspielstadt bietet. Aber die Vision oder der Wunsch ist das eine und die Realität das andere. Ich persönlich muss sagen, dass ich wirklich erstaunt bin, was daraus geworden ist.
War das eine Entwicklung, die dann sozusagen sich selber fortbewegt hat?
Ich glaube, das Besondere beim Frühling ist, er hat eine ganz kontinuierliche und, wie ich glaube, sehr gesunde Entwicklung gehabt. Es hat sich immer eins aus dem anderen entwickelt. So ist jedes Jahr manchmal etwas weggefallen, etwas Neues hinzugekommen und es ist eine ganz, ganz ruhige, vorsichtige Entwicklung gewesen. Ich habe mir manchmal die Frage gestellt, hätte man das nicht auch anders machen können? Hätte man nicht sagen können, wir machen jetzt einen 5-Jahres-Plan und in 5 Jahren wollen wir da und da sein und wir wollen so und so viele Besucherzahlen haben? Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben uns wirklich diesen Luxus gegönnt, uns ganz, ganz langsam zu entwickeln. Und insofern, um die Frage zu beantworten, sehe ich das, was heute da ist, als etwas ganz Kontinuierliches, was aus sich selbst heraus entstanden ist.
Es ging beim Frühling ja nie darum, nur reisende Ensembles, reisende Künstler, die auf Tournee waren, zu engagieren und schöne Konzertabende zu veranstalten, sondern von vornherein, also sagen wir mal so nach 2 Jahren, vielleicht ab 99, ging es auch darum, das Publikum zu fordern, das Publikum einzubinden und ganz ungewöhnliche Formate, Konzertformate auch allmählich zu entwickeln. Heute ist das ja auf einem Stand, wo man eigentlich fast einen Helfer braucht, um das Konzertprogramm zu verstehen und sich auch auszusuchen, was will ich unbedingt mir anschauen oder anhören. Also es ist sehr breit gefächert. Das ist natürlich auch ein Markenzeichen. Es ist für alle was da.
Ich hoffe, dass für alle etwas da ist, aber auch das hat ganz stark mit dem zu tun, was wir uns schon im ersten Jahr sogar vorgenommen haben. Natürlich denjenigen, die die Musik lieben, ein Programm anzubieten, das sie inspiriert, das immer ein bisschen auch voraus ist. Und auf der anderen Seite aber auch ein Programm zu entwickeln, das Menschen an klassische Musik heranführt, ihnen die Möglichkeit gibt, sich damit auseinanderzusetzen, die bisher den Weg noch nicht gefunden haben. Und dieses Ziel hat zu diesem Schwerpunkt Präsentationsform und Formatentwicklung geführt, wenngleich ich auch betonen möchte, dass ich das Konzertritual neben den neuen Formaten auch für wichtig halte. Also das Ritual, wie wir es kennen, wird, glaube ich, bestehen bleiben. Aber daneben muss es eben auch Dinge geben, die den Interessen des heutigen Publikums entsprechen.
Es war ja eine wissenschaftliche Untersuchung, die im Konzertbetrieb gewisse Unruhe ausgelöst hat, wie sich das Publikum in den nächsten 20 Jahren, glaube ich, entwickeln wird. Das heißt, es wird immer weniger sein. Heute die sogenannten Grauköpfe, die werden dann nicht mehr da sein, um ins Konzert zu gehen und die Konzertsäle werden leer bleiben. Viele der Aktivitäten, die der Frühling entwickelt hat und heute auch noch enthält, sind sicher auch auf dieser Basis entstanden, dass man sagt, das wollen wir unbedingt verhindern. Aber kann man vielleicht da auch zu weit gehen, dem Publikum zu sehr nähern und anbieten, wir machen interessant, es kommt doch.
Für mich stand eigentlich nie im Fokus, mich dem Publikum anzubieten. Es geht immer darum, Musik so zu präsentieren, dass die Wahrnehmung verstärkt wird oder dass eine andere Perspektive entsteht. Ich halte überhaupt nichts davon, diese Lounge-Konzerte zu machen, bei denen man dann mit seinem Cocktailglas in der Hand steht und Beethoven im Hintergrund läuft. Darum kann es nicht gehen.
Obwohl es zu Beethovens Zeit möglicherweise so war.
Richtig. Das ist eine interessante Frage übrigens. Wir sind dadurch, dass wir einfach diese Entwicklung im 19. Jahrhundert gehabt haben und das Konzert wirklich zu einem besonderen Ritual geworden ist, wäre es für uns, glaube ich, schwer vorstellbar, eine Beethoven-Symphonie oder ein Chopin-Klavierkonzert so zu hören, wie es uraufgeführt worden ist, nämlich mit zwischen die Sätze gesetzte Arien, flotte, spektakuläre Dinge, damit das Publikum bei der Stange bleibt. Das hat sich verändert. Ich glaube nicht, dass man Formate entwickeln sollte, um sich beim Publikum anzubiedern. Ein Publikum erträgt es, wenn es in einem Late-Night-Konzert ist, das eigentlich etwas anderes verspricht, nämlich erstmal die Leichtigkeit und der Pianist, wie bei uns geschehen mit Igor Levit, dann um 11:30 kommt und sagt, ach, ich mache jetzt doch nicht das, was ich mir vorgenommen habe, sondern ich spiele jetzt die Hammerklaviersonate. Das ist für diejenigen, die vielleicht nur die langsamen Sätze der bekannten Beethoven-Sonaten kennen, eine Herausforderung. Und es ist dann in Ordnung, wenn jemand auch geht. Aber ich glaube nicht, dass wir mit der Formatentwicklung zu weit gehen.
Ein Aspekt, der charmant ist, wenn Leute beispielsweise Amateur-Quartettspieler sich mit Profi-Quartettspielern beim Streichquartettfest treffen, den zuhören, staunen, aber dann mit den Profi-Quartettspielern auch ins Gespräch kommen können. Das ist ja auch, ob man die Liedakademie nimmt oder die Kammermusikakademie, was auch immer, diese Barriere ist da nicht so da. Man kann natürlich nicht ins Konzert reinquatschen, aber man hat Gelegenheit hinterher mit den Künstlern, den Musikern zu sprechen und man stellt fest, die freuen sich ja, wenn man mit ihnen spricht. Also diese Begegnung, das hilft ja dann auch, ein Publikum zu erhalten, wenn die merken, wie Musik gemacht wird.
Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, überhaupt ein Publikum erst zu gewinnen. Das heißt, der Künstler muss nicht angehimmelt werden. Ich habe eine Konzertsituation, bei der ich mich konzentriere. Aber es ist natürlich immer interessant, auch den Horizont so weit zu erweitern, dass ich im Gespräch mit Musikern etwas erfahre, beziehungsweise in Workshops zum Beispiel auch ganz konkret einsteige in die Erfahrung, wie ein Stück erarbeitet wird. Und das steht für mich ein bisschen auch im Zusammenhang mit der erwähnten Tröntle-Studie. Ich glaube, dass Martin Tröntle bei der Fragestellung etwas außer Acht gelassen hat. Er ist nämlich immer vom Status quo ausgegangen. Und er hat unterschätzt, dass diejenigen, die Konzerte gestalten und sich ernsthaft Gedanken machen, sich natürlich immer mit dem Publikum auch auseinandersetzen. Und da gibt es natürlich das klassische Bildungsbürgertum, das im Augenblick noch in die Säle strömt. Aber ich glaube, man unterschätzt das Publikum und unterschätzt die Möglichkeiten, wenn man sagt, wenn dieses klassische Bildungsbürgertum nicht mehr da ist, stirbt das Konzert. Das ist Blödsinn. Konzerte werden anders sein. Ich muss andere Bedingungen schaffen. Und die Künstler müssen sich auch anders mit dem Publikum auseinandersetzen. Und das ist genau das, was wir bei der Kammermusikakademie, bei dem Streichquartettfest, bei verschiedenen anderen Formaten tun. Nämlich Künstler mit Publikum zusammenzubringen, den Austausch zu fördern und genau diese Distanz wegzunehmen. Dann wird es nämlich auch interessant. Und übrigens auch durchaus in einem Format Musikstile zu mischen. Wir machen das jetzt 2016 beim Thema Lied. Lied ist eine relativ abgeschlossene Gattung und der Liebhaber des Kunstliedes ist ein sehr spezieller Liebhaber und vergisst dabei, dass zum Beispiel ein Tom Waits oder ein Bob Dylan oder auch die Beatles herausragende Musik gemacht haben. Und ich finde durchaus, dass man ästhetische Erfahrungen und ästhetische Konzepte auch zusammenbringen kann. Und das schafft auch Publikum, das dann zum Beispiel an einem solchen Abend als Beatles-Fan feststellt, dass die Mondnacht von Schumann etwas ist, was man durchaus auch gerne hört.
Kommen wir mal zu Ihnen als Intendant, Thorsten Schmidt. Ich stelle mir vor, Sie sitzen ständig in irgendeinem Sattel, um zu organisieren, um Leute dazu zu bringen, dass sie Geld geben fürs Konzert, denn der Etat wäre nicht zu halten ohne die vielen Sponsoren, die wir gerade in Heidelberg haben. Also das ist insofern schon eine gesegnete Landschaft für Sie auch. Aber kommen Sie denn eigentlich selber dazu, noch ein Konzert zu genießen?
Man hört Musik anders. Das ist bedauerlich. Ich gehe viel in Konzerte, natürlich. Es passiert natürlich schon, dass man im Konzert sitzt und genau dieser Moment, dieser heilige Moment eintritt, dass man vollkommen gefangen ist und merkt, man ist an etwas ganz Außergewöhnlichem teilhaben. Und wenn das passiert, ist es für mich persönlich ein außerordentlicher Moment und vor allem ist es auch ein Indiz dafür, dass da ein Künstler oder eine Künstlerin auf der Bühne sitzt, die ich unbedingt in Heidelberg erleben möchte. Also bei Igor Levit ist es mir zum Beispiel bei seinem Examenskonzert gegangen. Das haut einen um. Das gibt es schon noch. Und Konzerte besuche ich sogar auch noch ohne Hintergedanken, wobei das meistens Oper ist.
Und Oper bieten Sie nicht und das ist auch nicht geplant.
Richtig.
Gibt es Künstler oder Ensembles, die Sie noch nicht gekriegt haben, sozusagen? Es klappt irgendwie nie oder es stimmt im Honorar nicht oder was weiß ich?
Eigentlich nicht mehr. Das ist in den ersten Jahren sehr häufig so gewesen. Mittlerweile ist es so, dass die Künstler eigentlich, wenn wir anfragen und Zeit da ist, gerne zum Frühling kommen. Es hat sich rumgesprochen, dass es hier ganz nett ist, auch für Künstler. Es gibt so ein paar Fälle, einen ganz besonders. Ich hätte unglaublich gerne mal Christian Zimmermann in Heidelberg, den ich einfach fantastisch finde. Und man weiß aber bei Zimmermann, da muss alles stimmen und man muss ihn erstmal ins Telefon bekommen. Und Ich gebe das nicht auf, es ist nicht unwahrscheinlich. Also es liegt nicht daran, dass ich nach Heidelberg will, sondern die Kontaktaufnahme ist etwas schwierig.
Wie kollegial sind Sie denn untereinander, die Festivalmacher, die Intendanten? Heidelberger Frühling, Schleswig-Holstein-Festival, Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt ja mittlerweile sehr viele. Und die Künstler, die hier nun sind, die sind auch dort. Also neiden Sie untereinander das, wenn Sie einen Künstler verpflichtet haben, den andere auch gern gehabt hätten? Ist es ein entspanntes Verhältnis?
Es ist eigentlich ein entspanntes Verhältnis. Es ist natürlich so, dass es gibt eine ganz bestimmte Anzahl von Künstlern, die jedes Festival gerne haben möchte. Und jedes Festival hat Bindungen zu besonderen Künstlern. Ich erlebe eigentlich den Austausch mit den Kollegen als sehr entspannt, ganz im Gegenteil, sogar eher freundschaftlich. Das heißt, wir sind eigentlich in einem guten Austausch. Und genau aus diesem Grund habe ich hier auch die Music Conference ins Leben gerufen. Das hilft uns nämlich sehr. Es führt zusammen, man kann sich über Probleme unterhalten, man kann über Projekte sprechen und durchaus auch Überschneidungen verhindern oder, was viel, viel besser ist, auch über Kooperationen nachdenken. Ich bin der Überzeugung, dass Kooperationen eigentlich das Modell der Zukunft sind.
Damit haben wir schon ein bisschen in die Zukunft geschaut. 20 Jahre in die Zukunft zu schauen, ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ihr Vertrag geht, glaube ich, bis 2018 erst noch. Wer weiß, ob Sie ihn verlängern. Das werden wir dann sehen. Aber wie ist es denn mit diesen Herausforderungen, in denen wir zurzeit stecken? Also angefangen von politischen Krisen, von Kriegen, von Flüchtlingen, von Wirtschaftskrisen, von Naturkatastrophen. Ist die Musik so politisch, dass sie all das, diese Besorgnisse aufgreifen kann?
Der inhaltliche Ansatz des Heidelberger Frühling ist ja immer leicht politisch gewesen. Ich bin schon der Überzeugung, dass die Art und Weise, wie wir an eine Programmkonzeption gehen, immer auch die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung im Hinterkopf haben sollte. Musik kann natürlich ganz konkret nur sehr bedingt politisch sein. Es gibt politische Musik, aber ich glaube, es wäre auch ein Fehler, immer zu versuchen, Programme zu entwickeln, die eins zu eins vorbeten, was man jetzt sagen möchte. Ich glaube, dass ein Festival sich immer wieder Fragen stellen muss nach seiner Aufgabe, nach seiner gesellschaftlichen Verantwortung. Wir bekommen auch einen öffentlichen Zuschuss. Es sind zwar nur 20% des Etats, der dadurch abgedeckt ist, aber immerhin, es ist nicht wenig Geld. Insofern haben wir schon die Aufgabe, aktuelle Fragestellungen auch mit aufzunehmen. Und nehmen wir die Flüchtlingsproblematik. Das ist etwas, was wir jetzt im nächsten Jahr nicht im Programm haben. Aber das ist etwas, weil es einfach später in dieser extremen Form aufgetaucht ist. Aber wir werden mit Sicherheit während des Festivals uns mit dieser Frage beschäftigen. Aber die Frage zielt ja auf eine längere Strecke. Es wird Probleme geben, wenn die Verteilungskämpfe beginnen, zum Beispiel durch die Schuldenbremse. Das ist ein Thema der Finanzierung. Wir leben im Augenblick an einer Zeit, in der es den Unternehmen gut geht. Wenn es den Unternehmen nicht so gut geht, werden Sponsoringmittel gestrichen. Und darauf müssen wir vorbereitet sein. Das ist das eine. Das heißt, wir haben einfach die Aufgabe, so zu arbeiten, dass wir auch in schwierigen Zeiten ein Programm auf die Beine stellen können. Was gesellschaftliche Fragestellungen betrifft, bin ich nach wie vor der Ansicht, dass wir immer Programmbestandteile haben müssen, die sich mit aktuellen Fragen auch beschäftigen. Und wir haben ja jetzt ab 2016 ein Liedfestival, Neuland Lied, mit im Programm. Und gerade das Lied ist zum Beispiel etwas, bei dem ich Fragestellungen, Haltungen, Sichtweisen ganz großartig auch mit bearbeiten kann. Ich habe eigentlich keine Lust, ein Programm zu machen, das nur dazu dient, sich ästhetisch mit Dingen auseinanderzusetzen, sondern mich interessiert ein Programm, was Fragen aufwirft. Und ich glaube, das kann Musik durchaus leisten. Und wenn man sich Komponisten wie Beethoven anschaut oder Frederik Grzeszewski, den wir jetzt letztes Jahr im Programm gehabt haben, das sind dezidiert politische Künstler gewesen. Und auch ein Mozart oder ein Haydn kann man vor dem Hintergrund der Aufklärung lesen. Ich meine, Mozart ist Freimaurer gewesen. Haydn hat ganz bewusst so komponiert, dass er anregen wollte, genau zuzuhören, nicht mehr Musik im Hintergrund laufen zu haben. Und wenn man Programme in der Form konzipiert, dass ein Publikum sich auf diese Anregung, auf diese Gedanken einlässt, kann man, glaube ich, eine ganze Menge bewirken.